Teil 2 von der dritten historischen Zürcher Miniatur Meustergasse.
In einer feierlichen Zeremonie wird dem Brüder Lukas seine Mönchskutten abgezogen und ein Wams mit dem Göldli-Wappen kommt führen. Der Bischof fährt weiter in seiner Ansprache. Et signo ut renatus esset sicut Lazarus resurrectus Christi gratia. Taufen wir ihn auf den Namen Lazarus. Und er vollzieht das Sakrament in Nomine Dei Patris Filii et Spiritui Sancti. Nach der heiligen Handlung ergreift der Bürgermeister das Wort. Liebe Trauergemeinde, liebe treue Bürger von Zürich, bei dieser Gelegenheit vom quasi neuen Mann im jüngeren Geschlecht Göldli, dunkt mich ein kleiner Rückblick in die Familiengeschichte am Platz. Ursprünglich aus Pforzheim, wo ein Fernherr vor gut 100 Jahren das Amt vom Schultheiss versiert, flüchtet vor 50 Jahren der Heinrich Goldelin, Bürgermeister in Heilbronn und bereits Bürger in unserer schönen Stadt nach Zürich vor dem Markgraf von Baden-Hochberg, Ennetemrie, wo dort seine Frau, Mutter von eben Jakobus und Paulus und dann auch Lazarus mit ihrem Kind gefangen hat. Die Stadt Zürich stellt sich nicht unangefochten vor unseren Bürger. Es kommt 1414 zu einer Einigung, aber das ist zuzugeben, auch zu einer Verstimmung, die heute niemand interessiert. Die Junkeren Göldli haben verschiedene Pech gehabt. Man denke an die Verwüstung der Burg Dübelstein. Der Paulus wird im Zusammenhang mit übler Nachrede vorübergehend im Bürgerrecht suspendiert. Der Jakobus wird als junger Mann vom Beringer von Landenberg ein Jahr lang gefangen gehalten. Bet haben jetzt vor Wollerau durch ihren Einsatz, durchs Opfer von ihrem Leben, einen Weg, ihre Tadellosehaltung im Dienst von Zürich bewiesen und auch die Stadt hat mit dem Tod vom Herrn Jakobus Göldli, Landvogt von Greifensee, und dem Herrn Paulus Göldli vom Rat der Verlust von wichtigen Stützen zu beklagen. So ist es nur richtig, dass unsere Stadt heute der Heldenmutter Göldli entgegenkommt und ihre wiedergeschenkte legitime Sohn Lazarus als Zürichbürger begrüßt. Gedenkfeier findet ihren würdigen Abschluss. Im Kreuzgang drängen sich viele Leute um die Trauerfamilie vor dem Ausgang der St. Jakobskapelle, um ein paar freundliche Worte zu sagen. Und auf dem Heimweg wird natürlich hinten herumgeschwätzt. Warum der Bürgermeister das legitim so betont heig, fragt der eine, der andere meint, er wisse auch nicht, ob der Lazarus ein Kegel von Heinrich Goldelin sei. Dem hätt man nicht können trauen, meint jemand. Ömmel hätt man einem Aufpasser müssen geben, ihr Vogtei greifen sie. Wieder neume heisst's, man wüsse ja, wie der Krieg, später seit man der Alt-Zürich-Krieg, von beiden Parteien geführt werde. Es finde sich amige Bande Hautäge, zum ins Findli Terrain eindringen, go rauben, plündern und brandschatzen, meist ohne Bewilligung, geschwiegen dann Befehl vor Obrigkeit. Für das der Lazarus jetzt so vierli Zürichbürger worden sei, werdet allerhand Gölderi in die Kasse von Bischof und Bürgermeister gumpen sein. Aber lassen wir das Geschwätz, wo ja niemand weiss, was davon stimmt. Während also Trauergäste, meistens Konstaffler vom Stübli, ihre nicht immer nur freundlichen Gedanken austauschen, benutzt der Bischof seine Anwesenheit im Grossmeisterstift für eine Unterredung mit dem Magister Dr. Felix Malleolus, dem gelehrten Scholastiker, Chorherr und Kantor Felix Hämmerli. Der weisshaarige Kleriker geht schon gegen die 60er, hat schon ein Buckeli und nicht mehr die kräftige Postur von früher, ist aber noch immer so lebhaft und heftig wie seinerzeit als Dozent an der Uni Bologna. Dabei schaut er auf eine glänzige Karriere zurück als einer von führenden Kennern vom kanonischen Recht und als hochgeschätzten Experte in kirchlichen Angelegenheiten an zwei Konzil und als Berater von Kaiser und Papst. Chorherrenstift von St. Ursen, Solothurn und Samaritz in Zofingen verdanken ihm ihre Statuten, aber seine spitzigen Ausfälle nicht nur gegen Bettelorden, sondern auch gegen hohe kirchliche Würdenträger und seine Kollegen zu Zürich haben ihm den Propst am Meister verdorben. Ein Bischof Heiri von Hewe passet die wütigen Schriften vom Chorherr gegen die Eidgenossen und gegen die Bettelorden auch nicht. Er kommt also mit der Absicht, seinem berühmten Untergebenen den Rauch abzukaufen und ihn sanft ins Enkel zu stellen. Mit grosser Befriedigung habe ich vorig festgestellt, dass ihr als Kantor am rechten Platz sind, ist seine Einleitung im Wissen, dass es der ander enorm fuchst, bloß Kantor und nicht Propst worden sie. Aufs Schweigen vom Hämmerli fahrt er weiter. Die holden Töne gefallen mir wesentlich besser als ihre schriftlichen Ergüsse. Jetzt reagiert er angeregt. Mir gefällt's auch besser, dass Ihre Eminenz der Habsburg treu Heldentod lobt und unterstützt, als was sonst jemand von Kostitz abkommt. Eben gerade die Unverfrorenheit gegenüber Vorgesetzten eben grad die einseitige Stellungnahme wieder eingenossen und besonders die giftigen, anstößigen Töne. Schicken sich nicht für einen Kleriker in ihrer Position, fahrt der Bischof auf, muss aber hören, Ihre Eminenz sollte froh sein, dass sich jemand traut, zu sagen, was ist. Und aus dem Felix Malleolus sprudelt Wort nur so raus. Sie, wo sollten unsere christlich-kulturellen Werte hochheben, Sie, wo sollten den Kampf gegen die Barbaren tatkräftig unterstützen. Gottlose Barbaren sind's, gottlose! Vor 2,5 Jahren ziehen zum Bürgermeister Stüssi seine Leiche füdli Blut ab, schränzen dem Termusen und stecken dem habsburgische Pfauenfedern in die Nase und ins Füdli, zum ihres Gaudi treiben. Vor 1,5 Jahren das Massaker vom Italer Reding vor Greifensee. Und wo die Schweizer in Kirchen und Kapellen kommen, vergreifen sich am Allerheiligsten. Man darf gar nicht dran denken, wenn's nach Zürich kämtet. Quales abhorritates cum sanctis, Felix et Regula. Gottlose Barbare. Die Schändige dürfen auf keinen Fall duldet werden, der Bischof. Aber auch Zürcher haben den gleich Götzenglauben und vergönnen sich an eidgenössische Heiligtümer zum Kampfmoral vom Find brechen. Für Kille kann's nicht drum gehen, einseitig Partei zu ergreifen. Wir müssen vermitteln, um Frieden zu lieben. Was Sie nicht sagen, Eminenz, wo Kille sonst nicht genug Partei ergreifen kann. Partei Sie, der Heilige Stuhl, stellt sich mit dem Konkordat einmal auch gegen den Kaiser und seine pragmatische Sanktion, das heisst, gegen das Konzil von Basel. Eure Beteiligung an dem aufmüpfischen Basler Konzil ist mir bekannt genug. Gottlose Barbaren sind's, die Eidgenossen, lenkt der Hämmerli ab. Gottlose Barbare, wenn in Zofingen, in Solothurn, Schweizer in der Stiftskirche gsi sind, weiss ich's am Tag drauf nach, wegen dem Gestank von Kuhmist. Ich seh's nachher, dass Kühe vom Märt den Stinker in unsere heiligen Tempel nachlaufen, weil die Tiere im Geruch nach meinen, es gäng in den Stall. Passet auf! Der Bischof schwiegt einen Moment, dann sagt er ruhig, Krieg und Zwist bringet der Diözese Konstanz nüt Gutes. Je mehr sich Chorherren und Bettelorden bekämpfen, desto weniger werden wir geachtet. Und je mehr zürcherische und schweizerische Dörfer verbrannt werden, desto mehr müssen unsere Kaplön darben. Ganz abgesehen davon, dass Jesus Christus Liebe fordert. Mit diesen Worten drüllt er sich um und lauft davon. Er begibt sich ins Frau Meuster, zum sich bei seiner Schwester, der Fürstäbtissin, erholen von seinem Ärger. Allerdings muss er auch sie warnen, sie soll ihren Hass auf die Österreicher-Partei ein bisschen zurückheben. Die gemeinsamen Verwandten und Zürcher würden vielleicht einmal noch an ihre unüberlegten Sprüche denken. Wer als erste zweifelt hat an der ehelichen Geburt vom Lazarus und damit, ob er überhaupt ehrenfähig sei, weiss niemand. Und niemand sagt ihm so etwas laut. Aber danach ein maliziöses Lächeln, ein Blinzeln mit einem Auge, ein Achselzucken, kommt einen Weg vor. Von ihm selber sieht man kaum etwas. Scheint's, muss er seine Mutter zu den verschiedenen Familienbesitz begleiten, zum Rechten schauen. Vielleicht aber muss er sich beibringen lassen, wie sich ein angehender Kornstaffelherr aufführt, Formen können zeigen. Jedenfalls ist er einen Weg zu jung, um als Autorität bei der Jungmannschaft zu fungieren. Seit keine Göldli-Väter mehr rum sind, erscheinen drum Heiri und Hieronymus plötzlich auch auf Gassen und Plätzen bei den gleichaltrigen Buben, und der Hans Waldmann kann nicht mehr so einfach den Ton angeben. Auch beim Wolfsrudel gibt's erst Ruhe, wenn jeder Wolf seinen festen Rang hat. Der Hieronymus, einer ein Leseratz, weiss nach einem präzis Bescheid über die Heldensage. Der Heiri ist einer der, der unerschrocken dreinschlägt. Dann sind die noblen Göldli-Buben mit dem Dolch ausgerüstet und plagiert damit. Natürlich lässt Hans seiner Mutter keine Ruhe, bis auch er und der Heiri Waldmann eine Waffe am Gurt tragen, gleich, dass die Buben nicht selten mit Schränz in Hemperen und Bläuelen am Grind heimkommen. Wo der Hans merkt, er müsste beide Göldli die nächste obere Rang einräumen, um seine Position können heben, bessert es ein bisschen, aber Rivalitätskämpfe flackern gleich immer wieder auf. Zum Glück passiert in dieser Zeit, wo Buben noch empfänglich sind für tiefe Eindrücke, allerhand, wo die Fantasie beflügelt und vom üblichen Kehr ablenkt. Noch im gleichen Jahr entschliessen sich Bürgermeister und Rat von Zürich, dem Habsburger Kaiser das Bündnis zu künden und mit den anderen Orten unter Verzicht auf eine Kriegsentschädigung einen Frieden zu schliessen, wo die Stadt immerhin mit Ausnahme von den Höfen am oberen Zürichsee ihres Biet lässt, allerdings übel eingeäschert und verwüstet. Auf dem Markt kommen selten genug Lebensmittel und lauter teure Ware. Nicht genug, dass auch Kathrin Trutmann kaum je beid End zusammenbringt, stönd jetzt vor der Türe, unsicher auf magere Bein, je länger desto mehr ausgehungerte Bettler, Frauen mit Kind, mit grossen Augenhöhlen und eingefallenen Backen, wo die Hand ausstrecken und heiser ums Gottes Willen flehen. Einmal tönt unter den Buben der Ruf: «An die Limit! Kommt an die Limit!» Und wo der Hans Waldmann in die Nähe vom Ufer kommt, hört er: «Hex! Pfui, Hex!» Flink sieht er eine Möglichkeit, durch die vielen Zuschauer führen zu schlüfen und sieht auf der Brücke Gerichtsherren, Stadtknechte und den Henker stehen, wo eine gefesselte Frau in einem Armsünderhemd hebet. Der Reichsvogt verliest ein Urteil. Wegen der Zwischenrufe aus dem Volk versteht man nur so viel. Die Frau sei überführt als Maleficantin, wo bestimmte Nachbarn Krankheit und Tod angehexet haben. Darauf steckt der Henker mit Hilfe der Stadtknechte die Frau in einen Sack. Die wird sie geusset und zablet, dafür kommt sie Büff und Schläge über, endlich wird der Sack zugebunden und mit Schwung in die Limmat gefallen. Der Hans sieht den Sack noch ein paar Mal über die Wellen güchseln, bis er verschwindet. Ringsum hört er, wie die Leute zufrieden sind, dass man die Hex verwutscht und unschädlich gemacht hat. Auch daheim am Esstisch wird über das Ereignis berichtet. Ein Gesell erzählt aus seiner Wanderschaft von grässlichen Hexereien. Mutter Kathrin hat selber eine Hex gekannt, die aus lauter Hass einen Hagel über Blickensdorf abgezaubert hat. Und auch für den Vater Trutme ist richtig, dass das Hexengeschmäus muss versäuft oder verbrannt werden. Frau Kathrin Trutme, verwitwete Waldme, verwitwete Schweiger, geborene Schweiger, kann nur Gott danken, dass dem seine Vorsehung sie bei der Heirat wieder in die Stadt Zürich zurückgeführt hat zu ihrem Bader, wo sie jetzt noch mit ihrem Hänsli Trutmen ein viertes Bubli zu gaumen hat. So betet sie manchmal, gleich wie sie amig bös gangstet und bebert hat, wenn die Eidgenossen vor die Stadtmauern sind gewütet, und da, wo der gross Jammer losgegangen ist, wegen all den jungen Männern, wo das Greifensee geköpft worden sind. Erst 1447 fühlt sie sich sicher genug, um mit ihrem Mann nach Blickensdorf zu reisen, go schauen, wie es ihren Schwägerinnen ging. Wie dumme sieht sie noch verkohlte Reste von diesen Bauernhäusern, wo sie noch in bescheidenem Wohlstand gekannt hat. Fast ganz Blickensdorf ist abgebrannt. Nur das Waldmenhaus, wo chli abseits steht, ist verschont. Vos Waldmes leben da nicht mehr alle. Ihre Schwager Heiri kennt sie kaum mehr. Seinerzeit hat sie noch müsse zu dem grossen, kräftigen und selbstbewussten Bauer aufschauen. Jetzt kreucht er mühsam am Boden an, stützt sie auf die mageren Arme mit deren Art Holzteller in der Hand und hilft mühsam nahe mit seinen beiden Beistümpfen. Auch die Schwägerin hat enorm gemagert. Backen sind hohl und die Haut gelblich. Wenigstens hätt man können säen seit dem Krieg. Aber ob man durchhebe bis zum Ernten und ob man dann genug Leute zeigt zum Sicheln, das wüsse man nicht. Kathrin muss anhören, wie der Ritter Hans von Echberg mit seinem Söldnerhaufen von Zürich her angeritten ist, von Haus zu Haus rauben, was sie der Wert ist, und fürlegen. Die haben noch gefragt, wo das Waldmes Haus steht. Das haben sie nicht hinkommen. Aber sonst, das ganze Dorf haben sie eingeschert. Auch Däniken und Inwil, Kappelau und das Kloster ausgeräumt. Übel haben die gehauset. Dass ihr ein Haus hegen stehen lassen, da seien sie natürlich schon froh gewesen, aber leiden hätten sie auch müssen unter diesen Verdächtigungen. Nur will man mit dem Wenigen, wo einem geblieben ist, den anderen ausgeholfen hat, sei's bei bösen Worten bleiben. Soweit die dritte historisch Zürcher Miniatur. Mit der vierten geht's dann später weiter.